quasi und das ist die Radiosendung der IG Kultur. 1 und 1 macht 4. Daten, Zahlen, Fakten.
Hold on when you're on the run. You look kinda stressed where you coming from. Slow down, you can have some fun. Life's too short to be stressing on. You stay home, tell me what is wrong. Stare at your phone almost all day long. What is their feed? Is it Instagram? Swap it all out for my instant charm.
I'm the one to get stressed to get it done. And tell them all that I do it just for fun. I'm the one to get stressed to get it done. And tell them all that I do it just for fun.
Make yourself move or drag you out. Enough time spent on the lazy couch. We do not slack.
Österreich hat eine besondere Leerstelle, wenn es um statistisches Material in vielen Bereichen geht. Dazu gehört auch der Kulturbereich.
Start acting on like it's rainy season. Get your ass up and enjoy the
evening.
Das ist eigentlich tragisch, weil evidenzbasierte politische Entscheidungen nicht möglich sind ohne eine Grundlage, um richtige Entscheidungen treffen zu können. Die IG Kultur hat versucht, das seit Jahren mit dem alternativen Kulturbericht und ihrer Basisdatenerhebung unter ihren Mitgliedern zu schließen. Letztes Frühjahr hat dann das Kulturministerium eine Studie beim WIFO beauftragt, um eine Argumentationsgrundlage für Hilfsleistungen in der Corona-Krise zu finden. Die Studie stellte erstmals die wirtschaftliche Bedeutung des Kulturbereichs fest und hat auch versucht, die Schäden der Krise abzumessen. Die Wertschöpfung wird auf fast 10 Milliarden Euro geschätzt. Fast 150.000 Menschen sind im Bereich tätig. Der Schaden indes wird bislang mit 4 Milliarden Euro bemessen. Allerdings bräuchte es dazu eine weitere Studie, um das genauer sagen zu können. Eigentlich unglaublich, dass bislang ohne valides Zahlenmaterial Kulturpolitik betrieben wurde. Der Autor der Studie, Magister Dr. Oliver Fritz, erklärt im Auftakt der Web-Talk-Reihe der IG Kultur: Wissen schafft Kultur. Im Gespräch mit Miriam Steinbock von der IG Kultur Vorarlberg, wie es zur Studie kam, wie schwierig es war, den Kulturbereich zu definieren, was zur Bemessung der Wertschöpfung alles betrachtet wird und was die eigentliche Chance solcher Zahlen für Kunst und Kultur sind, wenn man sich gegenüber der Politik behaupten muss.
Ich freue mich sehr. Also Oliver Fritz, ich darf Sie kurz vorstellen, ist Ökonom und seit 2001 als Ökonom tätig beim Institut für Wirtschafts-, Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung. Wir würden jetzt zuerst gerne wissen von Ihnen, wie ist es überhaupt zu dieser Studie gekommen? Was war der Anlass? Wer ist beteiligt oder wie sind Sie zu dem Auftrag gekommen? Und ja, wie ist das gestartet?
Der Hauptzweck dieser Studie für das Ministerium selbst waren sicher die Verhandlungen mit dem Finanzministerium, in denen es eben um die verschiedenen finanziellen Unterstützungsleistungen gegangen ist. Und man geht besser zum Finanzminister mit einer Studie in der Tasche, in der der Finanzminister schwarz auf weiß sieht, dass die Kunst und Kultur nicht einfach etwas ist, das die Leute erfreut, sondern dass dieser Bereich eben auch eine wirtschaftliche Dimension hat.
Und das heißt zuerst einmal eine Begriffsanalyse. Wovon reden wir überhaupt?
Bei jeder Wirkungsanalyse ist es eigentlich so, dass man zuerst einmal versucht herauszufinden, was der Auftraggeber will. Das ist eigentlich immer ein ziemliches Stück Arbeit. In dem Fall war es klar, es ging eben um die Bedeutung dieses Sektors und es ging im zweiten Teil darum, den Schaden abzuschätzen, den die Pandemie verursachen könnte. Aber die Schwierigkeit bei Kunst und Kultur ist, den Sektor mal abzugrenzen. Es gibt keine eigene Klasse in der Wirtschaftsstatistik mit dem Label Kunst und Kultur, ja, sondern Kunst und Kultur ist verstreut über verschiedene Wirtschaftsbereiche. Und wir wollten natürlich schon die Kunst und Kultur möglichst umfassend in diese Studie mit einzubeziehen. Das heißt, wir haben uns schlau gemacht, wie wir konzeptionell eigentlich an dieses Thema herangehen. Das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt war, und der hat sich dann eigentlich als der mühsamste herausgestellt, die Daten und Informationen zu sammeln. So eine Studie hängt sehr stark daran, dass wir eben den Bereich, den wir hier abschätzen sollen, dass wir den auch datenmäßig gut erfassen können. Und das haben wir uns einfacher vorgestellt, als es dann tatsächlich war. Also es war sehr viel Kampf mit den Daten.
Können Sie vielleicht noch etwas zum Thema Wertschöpfung sagen, einfach, dass wir uns orientieren können, das nochmal gehört haben?
Genau, das ist ein ganz wichtiger Begriff in der Ökonomie und man geht fälschlicherweise immer aus, dass diesen Begriff jeder auch einordnen kann. Die Wertschöpfung ist im Prinzip ganz leicht erklärt. Es ist für jedes Unternehmen sind es die Erlöse aus dem Verkauf der Produkte und Dienstleistungen und abziehen davon muss man die Vorleistungen, also alle Güter und Dienstleistungen, die ein Unternehmen zukauft. Und die Differenz ist die Wertschöpfung. Und diese Differenz besteht im Prinzip aus dem, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdienen, also Löhne und Gehälter, besteht aus den Gewinnen des Unternehmens und dann kommt noch ein Posten dazu, das sind die Abschreibungen auf Anlagegüter. Und das ist die Wertschöpfung. Und das ist ein ganz wichtiger Indikator, weil wenn man die Wertschöpfungsbeiträge aller Wirtschaftsbereiche in Österreich einfach aufaddiert, dann kommt man zu der berühmten Kennzahl des Bruttoinlandsprodukts. Und das Bruttoinlandsprodukt ist eben die Schlüsselkennzahl, wenn es darum geht, die gesamtwirtschaftliche Leistung eines Staates, aber auch einer Region zu messen. Und unser Ziel war ja, den Beitrag der Kunst und Kultur zum Bruttoinlandsprodukt zu messen. Mhm. Und deshalb auch die Konzentration auf die Wertschöpfung, aber im Schritt davor natürlich, wir brauchen Erlöse, wir brauchen Kosten, um überhaupt zu dieser Wertschöpfungszahl kommen zu können.
Wie schaut die aus, die Zahl?
Wir haben versucht, den Bereich der Kunst und Kultur in zwei Bereiche aufzuteilen, in einen Kernbereich Kunst und Kultur und einen erweiterten Kunst- und Kulturbereich. Kunst und Kultur, da haben wir uns nicht nur jetzt auf Burgtheater und die anderen Kulturtanker beschränkt, sondern wir haben natürlich Daten gesammelt zu allen Kultureinrichtungen, die es gibt. Daten, die eben von der Statistik Austria und anderen Institutionen erhoben werden. Also prinzipiell ist da eigentlich auch jeder Verein drinnen, jeder Selbstständige drinnen, der selbstständiger, freischaffender Künstler ist. Ja. Das alles ist natürlich schon drinnen. Man muss dazu sagen, dass es halt von den Daten her schwieriger wird, wenn man sich den kleinen Unternehmen widmet. Und wir haben gesehen, wenn man die Kunst und Kultur zur Gesamtwirtschaft vergleicht, dass Kunst und Kultur relativ kleinteilig ist. Also sie haben sehr viel mehr an, wie wir es in einem Mikrounternehmen, also Ein-Personen-Unternehmen zum Beispiel, die sind in der Kunst und Kultur sehr viel verbreiteter. Und das heißt für die Datenerfassung, auch bei Statistik Austria, es wird schwieriger, hier Informationen wirklich zusammenzubekommen. Nur vielleicht zur Erklärung, im erweiterten Bereich sind zum Beispiel, und das ist ein ganz wichtiger Bereich, die Architekten dabei. In der erweiterten Definition ist auch der Einzelhandel mit Büchern dabei. Da sind Verlage dabei. Da ist natürlich, es gibt ja einen inneren Kern des Kunst- und Kulturbereichs in der Wirtschaftsstatistik, einen Sektor, der heißt wirklich Kunst, Kultur und Unterhaltung. Der ist da natürlich dabei, sind die Museen, die Bibliotheken dabei, es ist der Rundfunk dabei, es ist die Produktion von Musik dabei, etc., etc. Das ist alles also im erweiterten Kulturbereich auf alle Fälle drinnen. Die direkten Effekte von Kultur, entweder im Kern oder im erweiterten Bereich, also Kulturbereich insgesamt. Das heißt, wenn Sie ein Kulturunternehmen führen und Sie erwirtschaften Erlöse und haben eben Vorleistungen, beschäftigen Menschen, dann zählen Sie zu den direkten Effekten von Kunst und Kultur. Jetzt ist es aber so, dass Sie eben Produkte, Dienstleistungen von anderen Unternehmen zukaufen. Sie beschäftigen vielleicht eine Werbeagentur, Sie kaufen Büromaterial. Ja? Und wenn man auch diese Effekte der Unternehmen, die der Kunst und Kultur zuliefern, wenn man diese mit hineinnimmt, dann spricht man von den indirekten Effekten. Ja, das sind sozusagen, wir gehen die Wertschöpfungskette entlang und nehmen auch alle Unternehmen mit hinein, die hier in der Produktion von Vorleistungen für Kunst und Kultur direkt oder indirekt beteiligt sind. Ja, da ist auch dabei, dass die Werbeagentur, die für das Burgtheater etwas produziert, natürlich auch Vorleistungen braucht und auch wieder andere Unternehmen beschäftigt, auch Büromaterial braucht, auch Miete zahlt etc. Also all das ist da drinnen bei den indirekten Effekten. Und wenn man direkte und indirekte Effekte zusammenzählt, dann kommt man zu diesen Zahlen. Und da sehen wir eben, dass wir hier für den Kernbereich Kultur eine Wertschöpfung von 7 Milliarden haben beziehungsweise für den Kulturbereich insgesamt. Und eigentlich in der Studie betonen wir immer den erweiterten Kulturbereich von 9,8 Milliarden. Ich glaube, das ist auch diese Zahl, die öffentlich kursiert und die auch vom Ministerium bekannt wurde. Und das sind ungefähr 3% des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, das ist ihre Bedeutung. Ja? Sie sind 9,8 Milliarden Euro wert. Sie tragen 3% immer zur gesamtwirtschaftlichen Leistung. Nein, wahrscheinlich nicht. Na, ganz sicher nicht. Und sie beschäftigten direkt und indirekt ungefähr 150.000 Nicht-Personen-Beschäftigungsverhältnisse. Eine Person kann mehrere Beschäftigungsverhältnisse haben, aber ungefähr 150.000 Arbeitsplätze sind mit Kunst und Kultur nach unserer Rechnung verbunden. Das war die Basis, mit der wir dann versucht haben, auch einen Schaden abzuschätzen. Wir haben in der Studie extra ein, zwei Seiten auch dem Ehrenamt in der Kunst und Kultur gewidmet, weil das so wichtig ist, aber es ist problematisch. Problematisch aus zwei Seiten. Nummer eins, das Bruttoinlandsprodukt als unsere Schlüsselmaßzahl hat viele Schwächen. Und eine Schwäche ist, dass Leistung, die nicht bezahlt wird, die keinen Marktpreis hat, nichts wert ist. Wirtschaftsstatistisch gesehen nichts wert ist. Wir wissen alle, dass das natürlich nicht so ist, dass damit sehr viel Wert verbunden ist. Aber wirtschaftsstatistisch gesehen haben diese Menschen, die hier etwas Wichtiges leisten, aber ihre Leistung nicht verkaufen, sondern freiwillig und unentgeltlich vollbringen, sie haben eben keinen Preis. Ja? Und deshalb wird diese Leistung wirtschaftsstatistisch nicht erfasst. Und das ist immer das erste Problem, dass solche Aktivitäten durch den Rost der Statistik fallen. Und das zweite ist, dass wir über das Ehrenamt relativ wenig wissen. weil es sehr selten Erhebungen gibt zum Ehrenamt. Aber Gott sei Dank gibt es eine Kollegin von der Wirtschaftsuni Wien, die sich in ein oder zwei Studien sehr intensiv mit dem Ehrenamt in Österreich auseinandergesetzt hat. Und die hat zu unserer Studie auch etwas beigetragen. Das ist die Astrid Pennersdorfer. Und aus ihrer letzten Studie zum Ehrenamt, ich muss jetzt die Seite in meinem Bericht auch suchen, da hat sie erhoben, wie wichtig das Ehrenamt auch im Bereich Kunst und Kultur nicht ist. Ich hoffe jetzt, ich finde die Seite. Hier ist sie. Und da hat sie zum Beispiel festgestellt, nur ein paar so Zahlen zu präsentieren aus dieser Studie, 78% der Bibliotheken, Archive, Museen und botanischen, zoologischen Gärten verwenden ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch im diesem wichtigen Sektor 90 sind noch immer 60% aller Unternehmen, die sich auf ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen. Ja, das sieht man schon, welche Bedeutung eigentlich das Ehrenamt hat, um das Produkt Kultur fertigzustellen, zu produzieren. Aber ihr Beitrag fällt sozusagen durch den Rost. Die Astrid hat dann trotzdem versucht, so einen Preis dem Ehrenamt zuzuordnen. Sie haben eine Erhebung durchgeführt, natürlich auch hier. Erhebungen kosten enorm viel Geld. Das heißt, es ist eine kleine Stichprobe von Unternehmen, die hier befragt worden sind. Und aus dieser Erhebung mit der entsprechenden Hochrechnung ging dann hervor, dass es in Wien im Bereich Kunst, Kultur, Unterhaltung und Freizeit ungefähr 110.000 Freiwillige gibt. Das ist schon eine beträchtliche Zahl, finde ich, 110.000 Freiwillige. Die im Jahr 2016, das ist das Jahr für diese Studie, annähernd 500.000 Wochenstunden geleistet haben. Wenn man das jetzt umrechnet und sagt, was würde passieren, müsste ich diese 110.000 Freiwilligen und die 500.000 Wochenstunden bezahlen? Ja, und wahrscheinlich hat sich die Astrid da auf die durchschnittliche Bezahlung im Bereich Kunst und Kultur verlassen bei dieser Berechnung. Dann käme man auf eine Summe von über 800 Millionen Euro jährlich. Ja, als Wert des Ehrenamtes im Bereich Kunst, Kultur und Erhaltung in Wien, nur in Wien. Ja, es gibt diese Zahl nur für Wien. Man kann auch das auf Basis von Bruttolöhnen berechnen, dann kommt man auf 300 Millionen Euro. Ja, eigentlich an Verdienst, der diesen Menschen, die das freiwillig und unentgeltlich machen, damit entgeht sozusagen. Also ich glaube, an diesen Zahlen sieht man schon sehr schön, dass das Ehrenamt ganz, ganz wichtig ist für Kunst und Kultur und dass es deshalb eigentlich auch schade ist, dass das Bruttoinlandsprodukt als Konzept hier eigentlich die gesamtwirtschaftliche Leistung damit unterschätzt, gravierend unterschätzt. Es hätte ja diese Studie ohne Pandemie nicht gegeben. So ehrlich muss man auch sein. Ja. Das Interesse wäre nicht vorhanden gewesen. Das heißt, es ging für uns darum, den Schaden auszurechnen. Und wenn Sie jetzt diese Zahlen betrachten, also der Schaden, den haben wir mit 1,5 bis 2 Milliarden Euro beziffert. Wir haben gesagt, der Kunst- und Kultursektor verliert im Jahr 2020 zwischen 21% und 28% seiner Wertschöpfung. Diese Zahlen sind falsch. Die sind völlig falsch. Warum sind sie falsch? Das ist der Stand Mitte bis Ende April 2020. Wir haben damals schon gewusst, dass wir im Mai langsam wieder öffnen werden. Wir haben ja damals aber noch nicht gewusst, dass uns die Pandemie im Herbst wieder einholen wird und wir dann im November alles wieder schließen müssen. Das heißt, wir haben diesen Schaden berechnet auf Basis der Annahme, dass sich der Kultursektor langsam wieder erholen wird, dass natürlich im Sommer 2020 noch keine Großveranstaltungen möglich sein werden, aber dass bis zum Ende des Jahres sozusagen die Pandemie überwunden ist. Und auf dieser Basis haben wir diese 1,5 bis 2 Milliarden errechnet. Es gibt kein Update der Studie, aber Sie können sich vorstellen, dass der Schaden jetzt natürlich weit mehr als diese 2 Milliarden Euro beträgt. Ich glaube schon, dass man davon ausgehen kann, dass man bis zum 3,5 bis 4 Milliarden würde ich jetzt schon sagen, dass ein Schaden wahrscheinlich entstanden ist.
Sie haben auf die Gefahr einer Zweiklassengesellschaft hingewiesen.
Diese vielen freischaffenden, selbstständigen Künstlerinnen und Künstler und Kulturschaffenden sind eigentlich jene Personen, die sicherstellen, dass die Kulturtanke eigentlich funktionieren. Ja, also es ist ja nicht so, habe ich mir sagen lassen, dass jetzt eine Volksoper zum Beispiel das ganze Programm jetzt nur mit den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abwickeln könnte, sondern da gibt es viele Personen rundherum, die nicht dort beschäftigt sind und die hier ganz, ganz wichtige Leistungen vollbringen, damit dieses Programm dann auch wirklich gespielt werden kann. In dieser Krise war das eben der Kreis jener Personen mit gravierenden Nachteilen.
Ist denn da ein Argument, damit wir auf die Praxis dann auch kommen, für Akteurinnen, für Kultureinrichtungen aus dieser Studie etwas rauszunehmen, das auf die Praxis zu übersetzen und damit auch umzugehen, um das in kulturpolitischen Gesprächen auch mit anzuführen?
Ich glaube, diese Studie ist da eine erste Dokumentation der ökonomischen Bedeutung von Kunst und Kultur mit all den Schwächen, die diese Studie auch hat. Aber Sie können das hernehmen und sagen, wir sind auch ökonomisch gesehen wichtig. Obwohl ich ja die Reduktion auf die ökonomische Bedeutung von Kunst und Kultur gar nicht mag, sondern Kunst und Kultur hat ja eine Bedeutung, die weit über diese ökonomische Dimension hinausgeht. Aber es ist eine Sprache, die die Politik spricht und versteht. Und wenn man mit Arbeitsplätzen, mit Wertschöpfung argumentieren kann, dann hat man mal die Tür offen, würde ich sagen. Ja? Dann kann man auch immer sagen, wie wichtig die Kultur und Kunst auch ist, wie wir es in der Studie geschrieben haben, identitätsstiftend, eine Bildungsdimension und so weiter und so weiter. Aber man hat jetzt endlich auch mit dieser Studie, glaube ich, schwarz auf weiß, mit dem WIFO-Stempel drauf sozusagen, auch ein Argument, warum auch die ökonomische Dimension hier wichtig ist.
it's a crime. Share it fairly, but don't take a slice of my pie. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no surprise that they're giving none away, 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 away,
away. Yes, absolutely. I certainly was in the right.
Das war quasi die Radiosendung der IG Kultur.